Es sind ja nicht nur größere Konzerte, es sind ja auch ganz besondere Konzerte, die es so nie wieder geben wird. Also mit dem Metropole Orchestra zusammenzuarbeiten, das ist ein Lebenstraum. Und dann noch in der Elbphilharmonie. Und klar, es gibt ein kleines Risiko, es ist mein erstes Konzert nach 3 Jahren, aber die Begeisterung für dieses Projekt ist so groß, dass ich mir erhoffe, dass es ungeahnte Fähigkeiten noch einmal freisetzt in mir.
Herzlich willkommen und danke fürs Einschalten hier beim Elbphilharmonie Talk. Ich bin Julika.
Ich bin Tom.
Und Tom, zu Gast in dieser Folge ist Sophie Hunger, die Singer-Songwriterin aus der Schweiz. Sie ist neben Marc Ribot in dieser Saison 24/25 unsere zweite Reflektor-Künstlerin, veranstaltet also ein eigenes Festival hier in der Elbphilharmonie.
Ja, mit einem starken Singer-Songwriter-Schwerpunkt, das nahe liegt bei ihr. Viele Freundinnen und Freunde, die sie hat, die sie gerne einladen wollte und die auch alle kommen. Und der große Start wird gesetzt mit 2 Abenden, wo sie mit dem Metropolorchester auftritt. Das ist ein fantastisches niederländisches Ensemble, was totale Experten in sich versammelt für Jazz und Crossover und sind auch Streicher dabei. Es geht ein bisschen darauf zurück, dass sie vor einigen Jahren in Bern Orchesterversionen ihrer Lieder aufgeführt hat und alle Leute waren zu ihrer eigenen Überraschung, glaube ich, wahnsinnig angetan davon und fanden, dass das unheimlich gut funktioniert hat. Und sie selbst war, glaube ich, auch eher skeptisch, aber war dann von der Qualität der Arbeit total überzeugt. Und das war für uns so ein bisschen auch die Initialzündung, zu sagen, Mensch, vielleicht kann sie das hier auch mal machen. Und dann entstand so die Idee, vielleicht könnte sie sogar auch einen Reflektor machen und einfach mal ihre Sicht auf die musikalische Welt dem Hamburger Publikum zeigen. Und das tut sie jetzt im März.
Reflektor, vielleicht nochmal zum Hintergrund, ist das Format bei uns, wo eben eine Künstlerpersönlichkeit sozusagen für ein paar Tage die Schlüssel zur Elbphilharmonie bekommt und selber Freundinnen, musikalische PartnerInnen einladen kann. Und sie hat dieses Mal tatsächlich auch mehrere Veranstaltungen auf dem Programm, wo sie selbst mitwirkt. Auch neben den beiden anderen ja noch eine Lesung von ihrem Debütroman. Mhm. Hast du den schon gelesen?
Walzer für niemand. Ich habe den sehr wohl gelesen und bin sehr, sehr beeindruckt von diesem Buch. Der Titel, die Sophie Hunger-Fans wissen das, Walzer für niemand, war ein
Track,
Stück ja. Auf ihrem ersten überregional wahrgenommenen Album 1983. Und das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, ganz beeindruckende Geschichte.
Was willst du dir sonst anhören im Reflektor?
Naja, ich höre natürlich ihre Lesung, ich höre ihre Metropolorchestergeschichten, vielleicht sogar beide Konzerte, mal gucken, wenn ich die Zeit irgendwie mir aus den Rippen schneiden kann dafür. Ich möchte sehr, sehr gerne Eric Truffat hören, den schweizer-französischen Trompeter, mit dem sie auch mal 2, 3 Tracks aufgenommen hat und der so eine sehr schöne, interessante Improvisationsmusik spielt. Soap and Skin werde ich mir anhören, Anja Plaschk, dann bin ich sehr neugierig auf Nicht Seattle, diese tolle Ostberliner Liedermacherin.
Die kommt im Doppelarm mit Dino Brandao.
Die kommt mit Dino Brandao, mit dem ja wiederum Sophie schon mal hier war, vor einigen Jahren in einem ganz wunderschönen Liebe-Sommerkonzert, noch mit Faber als Drittem im Bunde und noch Streichern und Zeug im Hintergrund. Und Sophie hat eine große Fanbase, natürlich in ganz vielen Städten, aber ich glaube auch in Hamburg. Und es würde mich nicht wundern, wenn die eine oder der andere Schweizer sogar auch den Weg hierher findet und sagt, hey, das lasse ich mir nicht entgehen, wenn die Sophie hier 3 Tage Ensuite-Programm macht.
Wir werden wie immer diese Reflektor-Festivals auch hier festival-videografisch begleiten. Heißt, bin auch die ganze Zeit unterwegs und werde hoffentlich möglichst viel von den Konzerten auch mitnehmen können und freue mich sehr darauf.
Sehr schön.
Damit erstmal viel Spaß beim Hören.
Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
Liebe Sophie, wir freuen uns alle irrsinnig, dass du diesen Reflektor bei uns machen wirst in der Elbphilharmonie. Und ich weiß natürlich, dass du eine ganze Zeit lang nicht auf der Bühne gestanden bist und dass das jetzt wohl die ersten großen Konzerte für dich sein werden nach einer längeren Pause. Und ich frage mich, wie sich das anfühlt. Bist du mega aufgeregt deswegen oder bist du eigentlich grundentspannt und sagst, da komme ich sofort wieder rein? Wie ist das Gefühl?
Ja, ich freue mich wahnsinnig. Ich habe vor allen Dingen, es sind ja nicht nur größere Konzerte, es sind ja auch ganz besondere Konzerte, die es so nie wieder geben wird. Also mit dem Metropole Orchestra zusammenzuarbeiten, das ist ein Lebenstraum und dass das jetzt möglich ist, dann noch in der Elbphilharmonie. Und klar, es gibt ein kleines Risiko, es ist mein erstes Konzert nach 3 Jahren, aber ich glaube, die Energie und die einfach die Begeisterung für dieses Projekt ist so groß, dass ich mir erhoffe, dass es ungeahnte Fähigkeiten noch einmal freisetzt in mir.
Du hast ja ein solches Orchesterkonzert, ich glaube in Bern, vor, wie lange ist es her, 2-3 Jahren gegeben. Mhm. Das ist jetzt sozusagen die Fortsetzung davon oder ein Umarrangement. Was ist da anders gegenüber diesem Initialmoment, Sophies Songs mit Orchester?
Also es sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dass das Orchester ein anderes ist. Also in Bern habe ich mit dem Berner Symphonieorchester gespielt, also ein reines klassisches Symphonieorchester. Mhm. Hier in Hamburg an der Elbphilharmonie werde ich mit dem Metropolorchester spielen. Das ist ein Orchester, das gibt seit, ich glaube, ungefähr 70 Jahren. Also, glaube ich, nach dem Krieg wurden die gegründet. Da wirst du mich vielleicht korrigieren noch. Und waren zunächst eine Big Band-Formation.
Radio Hilversum oder sowas, ne? Das war, glaube ich, der Ursprung. Eine niederländische Band, ja.
Genau. Aber eben die Big Band-Formation. Ja. Und die wurden dann mit der Zeit erweitert mit der ganzen Streicher-Section. Aber sie haben natürlich dadurch, dass sie ursprünglich aus der Big Band Formation kommen, haben sie halt natürlich eine Rhythmusgruppe, die ganz anders funktioniert als bei einem klassischen Orchester. Und sie haben auch von der Instrumentierung her andere Sachen. Also da wird auch Rhodes gespielt und sie haben einen Schlagzeuger und nicht nur die Perkussionisten etc. Und natürlich auch die ganze musikalische Kultur. Das ist vielleicht das Wichtigste, nicht nur die Instrumentierung, die musikalische Kultur. Also da ist es also überhaupt kein Problem, dass man halt auch Grooves spielt und so weiter. Und da sind die wie Fische im Wasser. Also man sieht, also ich habe noch nicht mit ihnen geprobt, das liegt noch vor mir zum Zeitpunkt dieses Gesprächs. Aber ich kenne natürlich viele Aufnahmen und ich glaube, es ist wahrscheinlich das beste Orchester der Welt für diese Art von Zusammenarbeit.
Ich glaube, das ist nicht so ganz übertrieben, was du da sagst, weil es auch eine ganze Reihe von amerikanischen Arrangeuren erster Liga gibt. So Vince Mendoza fällt mir ein, der eben auch mit dem Metropole Orchester arbeitet, weil die wissen, die können einfach alles wahnsinnig gut spielen und die können auch improvisieren und die haben einfach diesen unwahrscheinlich breiten Scope, was musikalische Kompetenz angeht. Also das wird toll. Und gibt es denn da auch Stücke, die noch kein Mensch kennt, die jetzt irgendwie neues Material sind oder ist das ein Best-of deiner vielen schönen Stücke?
Ja, genau. Also das eine sind Stücke aus dem Repertoire, aber ich habe zusätzlich dazu, was ich in Bern nicht gemacht habe, ich bringe den Halluzinationen-Chor mit. Menschen, die schon ab und zu an meinen Konzerten waren, werden den kennen. Also auf der letzten Tour war ein 5-köpfiger Chor dabei und der ist jetzt auch dabei, ein leicht verkleinert, 3.
Gemischter Chor, Männer, Frauen?
Es sind 2 Frauen, ein Mann, also das ist Moritz Klatt am Bass und dann Sopran und Alt ist die Livia und die Lucia.
Schön.
Genau, und dann mit Ihnen und Alexi Aneri natürlich, mein langjähriger Weggefährte, der Klavier und Flügelhorn spielt, aber auch singt, machen wir 3 Stücke, wo wir auch neues Material einflechten. Ein bisschen, im Moment sieht es aus ein bisschen wie ein Medley, wo das eine ins andere übergeht, wo wir also nur mit den Stimmen arbeiten. Also ich habe gesagt, ich möchte gerne so eine Insel der Intimität schaffen innerhalb des Orchesterstücks. Also um einfach die maximale Dynamik des Raums auch zu benutzen, weil dieser Raum ist ja das nochmal so ein Superlativ, reine Superlativ. Ist ja halt diese unglaubliche Akustik und ich hatte ja schon die Ehre, einmal dort zu spielen. Also ich weiß, man kann einfach auf die Bühne stehen und singen und das erreicht jeden Stuhl.
Das gehört zu meinen unauslöschlichen Bildern von diesem Liebe-Konzert, was ihr da im Sommer gegeben habt. So in einer der etwas milderen, ausgehenden Corona-Phasen, da hast du dich, glaube ich, irgendwie vorne an die Bühnenkante gesetzt und einfach alleine gesungen.
Ja.
Ich glaube sogar ohne Mikrofon und den Leuten liefen die Tränen runter, weil es einfach so schön war.
Ja, das
und weil der Raum eben auch so funktioniert, dass man das dann machen kann.
Genau, es wäre so schade, dass das nicht zu bespielen. Diese Qualität und das mache ich jetzt mit diesem Chor und ja, das ist sozusagen ein neues Element und ich habe auch noch 1-2 andere Lieder mit dem Orchester, die wir nicht gemacht haben in Bern und ja, ich glaube, die große Herausforderung wird sein, wir haben darüber gesprochen, wie fantastisch dieses Orchester ist, sie haben schon eine lange Geschichte, sie haben Grammys gewonnen und wie kann ich es schaffen, in nur 3 kurzen halben Probetagen quasi meine Musik in dieses Orchester hineinfließen zu lassen, ohne aber, dass es mich quasi verbläst oder dass ich auch ein bisschen meine Musik verteidigen kann innerhalb dieser großen Stütze. Ich glaube, das wird die Arbeit der Probe sein und das, worauf ich Sorge tragen muss. Und wie es dann rauskommt, das müsst ihr mir dann sagen.
Das sagen wir dir dann ganz bestimmt. Ja. Und der Jochen Neufer ist ja auch jemand, mit dem du schon gearbeitet hast. Und
ja, genau.
Der dich auch gut kennt, der Dirigent.
Ja, genau.
Das sind sozusagen die beiden, das sind ja gleich zwei Abende, die du bestreitest mit dem Metropole Orchestra, also am Donnerstag, 20. März und am Freitag. Mhm. Die beiden Konzerte mit dir im großen Saal. Und dann gibt es drumherum überwiegend tolle Sachen im kleinen Saal mit Singer-Songwritern. Und du hast einen sehr, sehr schönen Beitrag gemacht für das Programmheft. Das ist fast ein kleines Programmbuch geworden für diesen Reflektor, wo du da diese 4-Tage-Programm gestaltest. Und du beschreibst das so ein bisschen so wie einen Blumenstrauß, den du jetzt so pünktlich zum Frühlingsbeginn nach Hamburg trägst. Und der sich so ein bisschen aufteilt in die Liedermacher Lilien mit Dino Brandao, mit dem du ja im Sommer vor 2-3 Jahren bei uns warst, und mit Nicht Seattle, dieser tollen Singer-Songwriterin aus Berlin. Kannst du ein bisschen erzählen? Ich meine, Dino ist fast selbsterklärend für die Fans von dir, die kennen dieses Album vielleicht und die kennen auch seine Sachen, aber du kannst vielleicht ein paar Worte dazu sagen, warum diese beiden.
Ja, genau. Also als die Einladung kam von der Elbphilharmonie, hieß es ja carte blanche, also ich darf kuratieren. Und dann habe ich auch ein bisschen studiert, habe ich gedacht, wie könnte ich das gestalten? Also einerseits war ein großer Wunsch, dass ich sozusagen Geister aus der Vergangenheit wieder hervorrufe. Da rede ich von Eric Truffaz, auf den kommen wir vielleicht später. Aber eben auch sozusagen eine Untergruppe, die ich unbedingt zeigen wollte, war die Liedermacherei. Also eigentlich wenn mich jemand fragt, was machst du, und sage ich, ich bin Singer-Songwriterin. Ja. Das ist eigentlich mein Metier. Ich schreibe Lieder, die ich selber vortrage. Das ist etwas ganz Altes in Europa, gibt es seit dem Mittelalter. Cante Autori, sagt man auf Italienisch. Und dann habe ich eben für diese Liedermacher-Gruppe mir gewünscht, dass Dino Brandao kommt, also mein Freund aus der Schweiz, der aber vor allen Dingen wahrscheinlich der talentierteste Schweizer Musiker ist. Mhm. Also er ist sowohl Schweizer wie auch Angolaner. Sein Vater ist aus Angola und gerade das ist auch etwas, was er viel benutzt, eben afrikanische Rhythmen. Er spielt sehr viel Perkussivinstrumente, aber auch also auch Klavier und Gitarre. Und er spielt auch Flügelhorn, by the way. Und er singt nicht nur auf Schweizerdeutsch, sondern auch auf Englisch und Französisch, Italienisch, Portugiesisch.
Das kennen wir doch irgendwoher, diese Vielsprachigkeit.
Ja, Angola war ja eine portugiesische Kolonie. Ja, das heißt, sein Vater hat auch Portugiesisch mit ihm gesprochen. So, also dieser Dino Brandao ist einfach wie an Silvester, wenn man so eine Bombe explodieren lässt und es kommt alle möglichen Sachen raus. Das ist Dino, er ist ein unendlicher Quell an Kreativität und Können.
Ja, wir haben damals, als ihr da wart, hat er für uns auch sein kleines Video gedreht. Ich weiß nicht, das haben wir, glaube ich, noch irgendwo in den Tiefen der Mediathek, das müsste man nochmal rausholen, wo er auch über Skateboarden erzählt.
Ja, das habe ich natürlich jetzt unterschlagen. Er ist ja trotz, bei all dem ist er ja auch noch Europameister im Skateboarden. Ist schon krass. Also das ist natürlich, darf man fast nicht sagen. Das ist eigentlich zu viel für einen Menschen.
Ja. Gut. Kommen wir zu Nicht Seattle, zu deiner.
Ja, und dann Nicht Seattle ist für mich ja eine Entdeckung, die ich gemacht habe. Also Nicht Seattle ist auch ein Lied von Tokotronic, das heißt Nicht Seattle. Und sie, also die Katharina Kollmann, steckt hinter diesem Musikgeist und sie macht Musik, die für mich auch dieses Liedermachertum zelebriert, aber in einer sehr grungigen Variante. Also zum Beispiel Courtney Barnett wäre für mich in der englischen Welt vielleicht so ein bisschen ein Pendant. Und ja, einfach unglaublich starke Texte, die oft so was Alltägliches besprechen, aber dann auf einmal bringt so eine ganz viel tiefere Philosophie oder Weltbetrachtung durch. Auch viele ironische Stellen.
Ja, so was Lakonisches, ne?
Aber es ist nicht zynisch. Also nee. Es ist immer, wie soll ich sagen, zärtlich der Welt gegenüber auf seine Art und Weise. Also es versucht sich nicht lustig zu machen über die anderen. Das mag ich manchmal nicht so. Aber das ist bei Nicht Seattle wirklich, es hat so diese tiefe Zärtlichkeit und ist aber eben sehr rockig, also mit E-Gitarre und hat so diesen grungigen Vibe. Und so etwas ganz Rohes.
Und das passt natürlich total.
Und ihre Stimme ist aber sehr weich und offen. Erinnert vielleicht so ein bisschen an die Sängerin von Wir sind Helden oder so. Also so etwas ganz Weiches, Warmes. Und auch lyrisch ist das. Sie kann sehr gut singen.
Und sie singt Deutsch, ne? Die Texte sind
deutsch. Genau, und es sind deutsche Texte, ja, genau. Ja. Und das ist, manchmal frage ich mich, wo sind sie all diese großen deutschen Liedermacher? und in Nicht-Seattle habe ich jetzt wieder einfach für mich eine Riesenentdeckung. Eine Stimme, der man gerne folgen will und wo man auch immer denkt, was die wohl noch alles schreiben wird. Also, ja. Weil die ist eher am Anfang und da, ja, dass sie dabei ist, ist großartig und für mich dann auch eine Gelegenheit, sie endlich mal live zu hören.
Ich würde gerne mal auf diesen eigentlich nicht mehr so ganz modernen und dabei so essentiellen Begriff der Zärtlichkeit zurückkommen, den du ja häufiger verwendest, weil auch diese Mon aus Montreal, den du dann anbringst, sowohl mit La Force als auch mit Patrick Watson, für mich ein musikalisches Äquivalent ist für diesen, für diesen Begriff der Zartheit und der Bereitschaft, irgendwie liebevoll mit der Welt umzugehen und liebevoll auf die Welt zu reagieren. Also das ist wahrscheinlich für dich schon, also der Mohn ist eine rote Blume, aber er hat auch durchaus betörende Substanzen in sich. Man hat das Gefühl, genau. Da ist auch eine süße, betäubende Qualität in der Musik von denen.
Ja, der Mohn aus Montreal. Also Montreal war für mich immer der große Sehnsuchtsort. Also wenn ich von Sehnsuchtsorten spreche, dann ist es für mich nicht, wo ist die schönste Bucht, wo ist der höchste Berg, wo ist der schönste Sonnenuntergang, sondern wo ist die beste Musik?
Ah, ja.
Und das ist halt Montreal, als ich so in meinen frühen 20ern oder auch noch als Teenager waren, halt diese Bands, Arcade Fire und vor allen Dingen Larsa de Silla, die wahrscheinlich die prägendste Sängerin für mich, diese Stimme, wie sie singt, wie sie die Worte setzt in die Musik, das...
Über Larsa könnten wir einen kleinen separaten Podcast machen.
Ja, absolut. Und dann natürlich noch weiter zurück in der Vergangenheit. Leonard Cohen, der große Mann aus Montreal, der ja seiner Stadt auch so viele Liebeserklärungen lyrischer Art auch hinterlassen hat. Mhm. Und ja, bis zum Schluss auch da gelebt hat. Ich habe einmal eine Künstlerin getroffen, die hat mir gesagt, man dürfe als Montrealer Künstler, wenn man nicht so viele Mittel hat, darf man bei Leonard Cohen seine Kleider waschen gehen.
Ach, ohne Wissen. Ja. Das ist ihm vielleicht geblieben aus der Zeit im buddhistischen Kloster, dass er einfach dieses riesengroße Herz
er hat seine Stadt, seine Liebe zu seiner Stadt auch nie verlassen. Also er war immer präsent. Selbst in Form seiner Waschmaschine hat er dafür gesorgt, dass er da ist für seine Stadt.
Ja, schön.
Und dann habe ich angefangen, Musik zu machen und es begann, dass man mich eingeladen hat, nicht nur in der Schweiz, auch im Ausland. Und auf einmal dann die Einladung ans Montreal Jazz. Ich glaube, das war 2009 oder vielleicht 10, ich weiß nicht mehr ganz genau.
Großes Festival, das, ne? Glaube ich, das größte
in Kanada. Riesig. Ja. Und der Jazz natürlich in Nordamerika hat schon auch nochmal eine andere Stellung.
Mhm.
Und ich war natürlich, unheimlich glücklich. Konnte mein Glück kaum fassen und dann sind wir dahin und da war ich also dann da in Montreal und ich habe ganz schnell versucht, auch Kontakte zu knüpfen und habe dann schnell das Hotel Tango besucht. Hotel Tango, das Studio, wo Arcade Fire aufgenommen haben, ihr erstes Album Funerals, und habe dann auch eine
Aufnahmesession gebucht.
Ja. Also mit Barmaschinen und allem, aber ein super Raum, der für sich einfach alleine schon so gut klingt.
Ja.
Also das hört man auf der Aufnahme, weil die haben ja fast alles live aufgenommen in diesem Raum. Und ich habe dann da tatsächlich auch 2 Jahre später ein Album aufgenommen und habe dann auch im Casa del Popolo gewohnt. Da war dann, die haben oben so eine Künstlerwohnung, die man mieten kann. Also es war wirklich so, als würde ich den Film, den ich 10 Jahre vorher geschaut habe oder 5 Jahre vorher, selber auf einmal drin mitspielen.
Mhm.
Und in dieser Zeit habe ich auch Patrick Watson kennengelernt, seine Musik. Und auch die Harfenistin von Larsa habe ich kennengelernt. Die hat auf meinem Album dann auch gespielt. Mhm. The Danger of Light, Sarah Piaget, unglaubliche Harfenistin. Auch Brad Barr von The Barr Brothers hat mitgespielt. Mhm. Also ich bin da wirklich so für einen Moment eingetaucht in diese Szene, die ich so bewundert habe.
Und dann schreibst du so schön melancholisch, ja, ich wäre am liebsten geblieben, aber dann hat das... Leben dann doch eine andere Wendung genommen. Und da
ja, weißt du, Tom, ich muss dir sagen, es hätte da so wenig nur gebraucht.
Ja.
So wenig hätte es gebraucht und ich hätte mich da wirklich niedergelassen. Aber
sie.
irgendwie haben dann die Schnüre, die er von Europa gezogen haben, waren noch das kleine bisschen stärker. Und vielleicht auch aus Mangel an einem größeren Lebensplan oder so hab ich mich dann einfach weiter treiben lassen. Aber es wäre eine gute Variante gewesen.
Und kleine Nebenbemerkung, wenn man jetzt mal davon absieht, dass es wahrscheinlich zum 51. US-Bundesstaat nicht reichen wird, ist Kanada, glaube ich, der große Sehnsuchtsort für ganz viele im Moment, die in den USA am Verzweifeln sind.
Ja, das ist sicher. Montreal hat aber natürlich immer schon auch noch diese spezielle Qualität, dass es sehr europäisch ist. Man spricht Französisch.
Frankophonie, ja.
Die Frankophonie wird natürlich nicht nur ertragen, sondern auch kultiviert. Man ist stolz darauf. Man hört es auch an diesem Montreal-Sound. Also da wird immer auch auf Französisch gesungen. Also auch Arcade Fire haben ja viele auch auf Französisch gesungen. Aber auch die Instrumentierung, so dieses bisschen Barocke, was für mich schon immer auch was Europäisches irgendwie hat, das ist, glaube ich, ein Zeichen von diesem Rest europäischer Kultur, der speziell in Montreal noch weiterlebt und dann seine eigene Ausprägung natürlich jetzt hat.
Das klingt sehr spannend. Dann bringst du uns Rote Rosen, nicht aus Athen, sondern aus Wien und von Eric Triffaz und dem Trompeter, von dem wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Mit Eric hast du, glaube ich, nur 2 oder 3 Stück wirklich aufgenommen, jedenfalls das sind die ich kenne. Unfassbar toller Song, Never Let Me Go. Oder Let Me Go, ne? Let Me Go.
Ja, Let Me Go, ja.
Und da muss ich ja sagen, da hast du irgendwie so eine kleine Fährte gelegt, dass du hoffst, dass er das Stück spielt und dass du dann vielleicht das mit ihm machen kannst. Das ist natürlich so eine Sehnsuchtsfrage des so viel Hungerreflektorbesuchers. Wirst du denn da und dort mal auf die Bühne gehen und Song mitsingen?
Ich sag's mal so, an mir soll es nicht liegen, aber die Höflichkeit verbietet sich natürlich, die Gäste, die man eingeladen hat, dann noch mit einem eigenen Auftritt.
Du darfst nur kommen, wenn ich 3 Songs mitsingen darf. Ja.
Zu stören, also wenn es sich ergibt, wenn wir da dann alle ankommen im Hafen an der Elbe und das ja eine Wort das andere ergibt und man sagt, ja, das wäre doch ganz schön, dann bin ich auf jeden Fall startklar. Also ich werde mir die Texte nochmal richtig einprägen und damit ich es im schlimmsten Fall spontan aus dem Publikum raus auf die Bühne schaffe. Ja, das denke ich, müsste möglich sein. Ja.
Und Soap and Skin ist dann sozusagen das Finale dann nochmal im großen Saal. Die hat ja auch eine schon gewisse Erfahrung mit der Elbphilharmonie und war, glaube ich, schon mehrfach im Haus. Wie ist eure Beziehung zueinander?
Ja, also Anja Plasch, Soap and Skin, eben 2009, ihr unglaubliches Debüt, Love Tune to Vacuum. Ich meine, das ist eingeschlagen wie eine Bombe, aber es konnte ja niemand richtig fassen, was das ist. Ich glaube, an ihr haben sich alle Musikjournalisten die Zähne ausgebissen, weil man es wirklich schlecht einordnen kann. Also dieses Spiel mit so vielen normalerweise nicht zusammengehörigen Dingen, also so dieses Opernhafte mit Elektronik. Dann ihr ganzes Wesen, das einfach so einzigartig ist. Sie war ja auch sehr jung, 18 war sie, als sie dieses Album, hat sie einfach mal dieses Album rausgehauen. Aber es hatte so eine Reife, also reif ist das falsche Wort. Ich würde mehr sagen, es hatte sowas, als käme es aus der größten Vergangenheit, als würde es die Geschichte der Menschheit erzählen irgendwie und in Wesen dieser 18-jährigen wunderbaren Frau. Und wie sie Klavier gespielt hat, sich begleitet hat, so dieses fast schon gewalttätige, aber eben ohne Gewalt. Also es hat mich unheimlich beeindruckt und mich auch ein bisschen, fast manchmal auch eingeschüchtert. Und dann hat das Leben seinen Weg genommen und ich bin dann nach Berlin gezogen. Also ich war einfach großer Fan, so kann man sagen. Und dann bin ich dann irgendwann nach Berlin gezogen, irgendwie 2012 oder so war das. Und dann habe ich mich sehr gut angefreundet mit der Schauspielerin Jasna Fritzi-Bauer, die in Wien an der Burg jüngstes Ensemblemitglied war und da eben mit Anja Plaschk sehr gut befreundet war. Und so kam es dann, dass ich auf einmal Anja kennenlernte, aber
in anderen Kontexten.
Ja, in einem freundschaftlichen Kontext. Und und wir haben uns dann freundschaftlich, also uns dann auch angefreundet. Und das, ja, wer hätte das wissen können? Schon wieder so ein Glück des Lebens, dass das so, dass unsere Wege sich dann auch so gekreuzt haben. Und ich glaube, sie ist sich nicht ganz bewusst, ich habe ihr das nie gesagt, aber ich denke, sie ist sich nicht bewusst, wie sehr ich sie bewundert habe, schon lange bevor wir uns kennengelernt haben.
Schön, ja.
wie oft ich ihre Musik gehört habe. Auch immer als, ihre Musik war für mich auch immer so ein bisschen wie eine Erinnerung. So muss etwas klingen. Mit diesem Gefühl muss man Musik machen. Das ist die Haltung einer Künstlerin. So, das ist Anja Plaschk, Sonnenskin.
Very impressive. Ich möchte wenigstens streifen, es gibt einen Programmpunkt, der die ganzen Tage durchzieht. Das ist eine Art Soundwalk mit dem Schlagzeuger Julian Sartorius, mit dem du gespielt hast, den ich auch kenne vom Colin Vallant Trio, ein wunderbarer Schweizer Präzisionstrommler mit unheimlich viel spontanen Einfällen. Und der wird kleine Gruppen von Menschen in, weiß ich nicht, 45 Minuten oder so durchs Haus führen. Und das Verrückte ist, er war noch gar nicht da. Das heißt, er lässt sich da im Grunde auch ganz in der Tradition des improvisierenden Künstlers auf Umstände ein, die er noch nicht kennt und aus denen er dann wahrscheinlich immer wieder was ein bisschen anderes und ein bisschen was Neues machen wird. Hast du sowas mal mit ihm miterlebt oder wie bist du auf die Idee gekommen, dass er dafür ein guter Cicerone sein könnte durch die Philharmonie?
Ja, also Julian ist berühmt für viele Dinge, aber genau dafür. Also, und er hat, es ist eine ganze Philosophie und das hat er mir beigebracht. Er sagt, der Klang der Welt, also der Klang der Dinge, das ist nicht das, was wir machen, den Klang nicht. Wir holen den Klang aus den Dingen heraus. Wenn man mit einem Stock einen Stein anschlägt, dann macht man nichts anderes, als dass man ihn in Vibration versetzt. Und diese Vibration, diese Schallwellen, das ist der Klang. Und er sieht, das ist ein wunderschönes Bild, also er sieht sich als dieser, ich stelle mir immer so vor, so als hüpfenden kleinen Supermann, der durch die Welt geht und die Welt anschlägt und die Klänge aus der Welt heraus befreit. Wie so, eigentlich nein, nicht. Also er ist wie ein Befreier. Die Klänge sind in den Dingen drin und sie wollen heraus und er löst sie sozusagen.
Ich habe eine lustige Assoziation gerade. Das ist so wie die Strahler, von denen du schreibst in deinem Buch. Ja. Die wilden Kristalle kennen und wissen, wo die sein könnten. Die Zeichen
genau,
erkennen.
Aber in, das ist ein schöner Vergleich, aber die Kristalle, ich finde, wenn die Kristalle aus ihren Kluften herausgenommen werden, ist immer eine gewisse Traurigkeit da, weil sie dann eigentlich ist ihr Leben zu Ende. Und bei Julian ist es genau umgekehrt. Also er befreit die Klänge und sie werden da zum Leben erweckt. Und mehr möchte ich fast nicht sagen, weil man muss einfach dabei sein, wie er dann die Welt, also wie er auf die Suche geht und einfach durch die Gegend streift mit seinen Stöcken. Er hat allerlei verschiedene Materialien dabei, also Metall, Holz, Stein, Gummi und auf den Weg macht, die Klänge zu befreien. Und da muss man einfach mitgehen. Man muss nicht viel mehr wissen eigentlich. Danach hat man andere Ohren, bessere Ohren.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe eben schon das im Nebensatz erwähnt, die Strahler kommen aus deinem Buch, Strahler sind die Edelsteinfinder, möchte ich mal sagen, die Edelsteinfinder, die das auf nicht professionelle Weise oder zum Teil wohl auch auf professionelle Weise tun, aber Menschen, die sich in den Bergen wahnsinnig gut auskennen und genau wissen, wo sind da vielleicht noch Kristallminen oder wo könnten welche sein und dann da auf die Suche gehen. Die spielen eine sehr nachgeordnete, aber doch jedenfalls existente Rolle in diesem Buch, aus dem du lesen wirst. Das hast du ganz frisch veröffentlicht. Ich glaube, das kommt jetzt in diesen Tagen auf den Markt. Walzer für niemand heißt es. Ich habe es schon lesen dürfen und natürlich alle Sophie-Fans wissen sofort, Walzer für niemand. Moment, das war doch dieser Song von 1983, den du da auf Deutsch gesungen hast und wahrscheinlich, du hast erzählt, du hast schon Medien endlos wahrscheinlich Interviews gegeben jetzt über das Buch. Ist dieser Niemand eine, nach meinem Gefühl, eine sehr nahe und gleichzeitig sehr fiktive Figur, ein Seelengefährte?
Ja, also ich glaube, im Buch ist er beides. Er ist einerseits sehr plastisch dargestellt, also er hat Eigenschaften, er hat ein Lieblingsessen, Lieblingsbücher, Lieblingsmusik, er hat eine Art zu gehen, er hat bestimmte Schuhe, er trägt immer dieselben Boxerschuhe, er hat eine bestimmte Körperbehaarung und so weiter. Er heißt aber auch Niemand, also er weist auch darauf hin, dass niemand da ist. Und dieses Paradoxon, das in diesem Wort steckt, das ist eine Erfahrung, die jeder Mensch macht. Also wie die Abwesenheit von jemandem ja auch eine Form von Beziehung darstellt und uns auch prägt. Also genauso wie uns Beziehungen prägen. Und die Figur des Niemand in meinem Buch leistet beides. Also er versucht so, dieses Paradoxon irgendwie zu schultern.
Ja, es kommt auch irgendwie so ein alter Ego-Moment da rein und man denkt, das ist eine ganz alte Figur für dich. Also Alter Ego jetzt wirklich auch im etwas trivialen Sinne. Das ist ein altes Stück von dir. Und ich frage mich, ob du vielleicht diesen Roman schon immer in dir getragen hast und einfach nur die Zeit brauchtest, ihn aufzuschreiben. Und die Erfahrung, die es gebraucht hat mit niemand.
Ja, ich denke sicher, also nein, ich weiß, die Idee ist uralt. Also ich wollte dieses Buch eigentlich schon, ich hätte das Buch mit 20 an, also ich hätte versuchen können, es zu schreiben. Aber in dem Moment gelang mir nur das Lied, dieser Walzer für niemand als Lied, also die komprimierte, sehr verdichtete Form desselben Inhaltes. Und dieser Roman ist eigentlich jetzt der Versuch, auch ein bisschen vielleicht mit der Distanz und auch ein bisschen mit dem Selbstvertrauen, wenn man 40 ist, diese Geschichte noch einmal zu erzählen, aber in der Romanversion.
In einer anderen Tiefe, möglicherweise noch. Ich weiß, wir haben uns getroffen, da hast du schon die Einladung bekommen, diesen Reflektor zu machen. Das war, glaube ich, im Sommer, was war das, 23. Da warst du da und da hast du gesagt, ich werde dieses Buch schreiben. Das war also noch Futur. Und du hast das einfach beinahe durchgezogen. Du hast dabei aber nebenbei auch noch dein zweites Kind bekommen. Und ich bewundere das unendlich. Die Qualität des Textes ist einfach evident, wo man sich vorstellt, ja, da muss sich jemand doch eigentlich auch wirklich in einen inneren Space zurückgezogen haben über eine gewisse Zeit. Und ich würde gerne wissen von dir, wie du dieses Buch, also wie hast du das geschrieben? Hast du dich zurückgezogen? Warst du in der Schweiz? Hast du im Chalet irgendwo? Und wie war das?
Also ich besitze leider kein Chalet. Ich hätte sehr gerne in einem Chalet geschrieben. Nein, ich habe es meistens, ehrlich gesagt, es ist ein bisschen unromantisch, aber stehend in irgendwelchen Cafés.
Really?
Hier eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde. Yeah. Ja, wie man es halt so macht, wenn man kleine Kinder hat. Das ist halt nicht mehr, man hat nicht mehr dieselbe, es war ja schon wahnsinnig schwer, dieses Gespräch, überhaupt dieses Gespräch zu organisieren. Aber es geht ja dann trotzdem. Also alle, die jetzt zuhören und Kinder haben, das Leben hört nicht auf. Es geht weiter. Man hat sogar auf eine bestimmte Art und Weise noch mehr Wind in den Segeln. Man muss sie einfach ein bisschen mehr anspannen.
Ja, und man braucht wahrscheinlich schon auch ein bisschen Lebensorganisation, um das hinzukriegen. Aber gleichzeitig eben auch noch mehr dieses Carpe Diem-Moment oder Seize the Moment, wenn du jetzt weißt, jetzt habe ich die halbe Stunde, um an dem Text weiterzuschreiben. Und
Ja, aber ich habe schon auch was geopfert. Also ich habe ja jetzt 3 Jahre eigentlich nicht getourt, keine Musik gemacht. Also das wäre eine Art von Aktivität gewesen, die tatsächlich nicht möglich gewesen wäre. Aber ich habe nicht deswegen ein Buch geschrieben. Ich war einfach wieder, ich bin halt ein Glückspilz. Es ist wirklich so. Ich hatte das Glück, dass der Fluss der Zeit irgendwie so kam, dass sich das gut miteinander gefügt hat.
Ja.
Ich bin auch sehr dankbar einfach, dass es so kam.
Wie geht es denn weiter für dich jetzt nach dem Reflektor? Ich meine, die Welt wartet auf das nächste Album von dir wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wartest du da selber auch drauf? Oder wie weit bist du da? Ist das Thema für dich wahrscheinlich?
Also erstmal vielen Dank natürlich. Sehr schön, wenn du sagst, dass die Welt darauf wartet. Es gibt bestimmt die ein oder andere, die darauf wartet. Aber die Welt wartet auch noch auf ganz andere, viel wichtigere Dinge als auf mein nächstes Album. Aber ich nehme es gerne an als ich hoffe auch, dass ich das bald wieder machen kann. Aber jetzt zuerst gehe ich auf Tour mit diesem Buch, auf eine Lesetour, und das Debüt oder die Premiere der Lesung wird er auch an der Elb sein, an dem Wochenende. Und ich habe etwas mir überlegt, das ein bisschen eine neue Form von Lesung. Also ich habe zuerst mir vorgestellt, ich mache einfach eine Lesung, wie man das so macht. Man setzt sich dahin und liest aus dem Buch und trinkt Wasser und geht dann nach Hause. Aber ich habe schnell gemerkt, dass ich das gar nicht kann. Ich komme mir da total albern vor, weil ich dann immer denke, ja, aber die Leute können ja selber lesen. Und ja, die Alphabetisierung in Deutschland ist ja doch sehr...
recht hochprozentig, ja.
Und so, also ich habe dann jetzt ganz lustige Sachen mir überlegt, mit viel auch... Ich arbeite auch mit Bildern, mit diesen Figuren der Walserinnen visuell. Ich spiele auch noch ein bisschen Musik und es wird gelesen in verschiedenen Stimmen und so. Also das ist etwas, auf das ich mich jetzt zuerst freue. Und vielleicht bildet das aber dann schon die Brücke dann, um wieder in die Musik zurückzufinden.
So ganz organisch aus dem, was jetzt, wo der Fluss gerade lang zieht, kommt dann eine neue Kehre, die sich öffnen kann.
Ja, weil es ist ja so, es gibt ja den Fluss, aber wir Menschen, daneben, dass wir unheimlich bescheuert sind, haben wir ja auch ein bisschen können wir auch wissen, was man kann ja Flüsse auch ein bisschen leiten. Man kann ja hier und da eine kleine Staumauer bauen zum Beispiel oder einen zweiten Kanal schöpfen und so. Also
ja.
Ich versuche es schon dahin zu leiten.
Du bist also nicht nur im Boot auf dem Fluss, das du dann ab und an ein bisschen steuerst und sagst, jetzt gehe ich mal hier, sondern du bist dann schon auch landschaftsgestalterisch tätig. Und
also soweit es die Weltpolitik mir noch erlaubt, versuche ich das noch auch ein bisschen zu leiten, ja.
Ja, toll. Sophie, wie gesagt, wir freuen uns, jetzt freuen wir uns, glaube ich, alle noch viel, viel mehr darauf, dass du kommst und dass wir so viel Zeit mit dir und mit den Dingen verbringen dürfen, die dich so inspirieren und die dein Herz zum Blühen bringen und uns Freude machen werden.
Darf ich noch etwas sagen?
Aber unbedingt.
Wir haben noch jemanden unerwähnt gelassen, die Hinako Omori aus London und Japan, die Synthesizer spielt. Und einfach nur ein Satz für alle, die sich gesagt haben, ja, Synthesizer, das ist jetzt nicht so meins, ich mag lieber die klassische Musik. Sie wäre eine mögliche Türöffnerin, um zu verstehen, warum das genauso wunderschön sein kann.
Da hast du völlig recht. Das ist sehr subtile, sehr feine, tolle Musik, die sie spielt. Sie darf nicht unerwähnt bleiben. Und über Zucchini haben wir jetzt nicht gesprochen, über den Film, aber der wird dann gezeigt.
Der wird gezeigt und bietet vielleicht eine Möglichkeit für die kleineren Hamburgerinnen und Hamburger, die Kinder, einen Ausflug an die Elbe zu machen.
Genau, und eine sehr eigene, schöne, gezeichnete Trickfilmwelt kennenzulernen. Ja. Gut, liebe Sophie, also bis sehr, sehr bald.
Ja, lieber Tom.
Herzlichen
Dank. Ja, ich freue mich sehr. Und ich danke dir, ich muss mich jetzt erholen von all diesen vielen superlativen Komplimenten, um mich daran erinnern, dass ich das ja alles auch noch leisten muss und demütig in die Probe fahren.
Sehr schön. Gut, mein Lieber. Bis bald.
Ja, bis ganz bald. Ciao, ciao.
Das war der Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie mit ausgewählten KünstlerInnen aus unserem Programm. Wenn du keins der Gespräche mehr verpassen willst, abonnier uns doch einfach auf deiner Lieblingsplattform und lass natürlich gern immer eine Bewertung da. Für Tickets und Infos zu den Konzerten in Elbphilharmonie und Laeishalle besuche uns auf www.elbphilharmonie.de. Dort findest du in der Mediathek auch weitere Podcast-Formate sowie viele Konzertstreams, Interviews, Hintergrundartikel und spektakuläre Musikvideos.
Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.